Herzlich willkommen zu einer neuen Lage in Karlsruhe. Heute haben wir Sonja Döring von der KAL-Fraktion hier bei uns. Willkommen, Sonja. Schön, dass du hier bist.
Ja, willkommen.
Sie ist Stadträtin und war früher auch Geschäftsführerin der KAL-Kult und die Parteifraktion, je nachdem, wie die Namen waren. Aber wir steigen gleich zu dem Thema auch ein. Wie kamst du überhaupt in die Kommunalpolitik und was macht ihr? Warum lohnt es sich auch, in so einer Fraktion zu engagieren, die von einer Wählergruppe getragen wird?
Also, bin ich in die Kommunalpolitik gekommen? Ich bin familiär vorbelastet, sagen wir mal so. ich komme aus einer sehr politischen Familie. Also ich habe vor kurzem festgestellt, es gibt eins meiner ersten Babybilder, da hält mein Vater mich auf dem Arm vor einem Europawahl. Ich sage nicht das Jahr dazu. Irgendwie, also Politik war bei uns schon immer ein Thema. Meine Mutter selber hat sich dann auch später angefangen, politisch zu engagieren, auch bei der Karlsruher Liste, ist dann auch Stadträtin geworden. Und deshalb hat Politik bei uns zu Hause immer eine große Rolle gespielt. Und bei mir hat es so weit geführt, dass ich dann auch Politikwissenschaft und Geschichte studiert habe, also politische Strukturen, wie werden Entscheidungen gefällt, war einfach ein Thema, das mich unglaublich interessiert hat. Ich habe tatsächlich auch während meinem Studium gemerkt, also Politikwissenschaft, hier bin ich genau richtig.
Und welchen Zähler hast du gemacht?
Ich wollte ursprünglich auf Lehramt studieren, das ging dann meiner Fächerkombination nicht. Und dann habe ich tatsächlich erstmal ohne konkretes Ziel studiert. Ich habe einfach gemerkt, dieses Thema finde ich einfach, oder dieses Fach finde ich so unglaublich interessant, dass es mich richtig gepackt hat. Ich hatte dann kurz auch überlegt, in die Wissenschaft zu gehen. Ich habe auch eine Zeit lang an der Uni gearbeitet und habe dann aber gemerkt, dass das System Universität mir nicht zusagt, auch aus unterschiedlichen Gründen. Und habe dann das Angebot bekommen, damals vom damaligen Geschäftsführer der Karlsruher Liste. Also ich hatte während meinem Studium auch schon für die Geschäftsstelle gearbeitet, so als Studijob. Der hat mich dann gefragt, ob ich, er wollte in Ruhestand gehen, ob ich Interesse hätte, diese Stelle zu übernehmen. Und das war tatsächlich auch eine große Ehre für mich, also weil das schon so sehr sein Baby auch war und dass er mir das so in die Hände legt, hat mich sehr gefreut. Und dann hat es aus vielen Gründen gut gepasst. Ich hatte gerade ein Kind bekommen, war klar, ich kann aus der Elternzeit rausgehen in den Job, ich kann hier in Karlsruhe arbeiten, wo ich verwurzelt bin und dann auch noch bei der politischen Gruppierung, bei der ich mich in Karlsruhe zu Hause fühle und über die ich wahnsinnig viel gelernt habe, über Politik, über Kommunalpolitik. Karlsruher Liste ist ja so ein bisschen so ein besonderer Haufen. Wir arbeiten ja im Konsensprinzip. Und das ist.
Kannst du mal erklären, was es bedeutet, konkret bei euch?
Das bedeutet, dass unsere Positionen oder unsere Entscheidungen immer im Konsens gefällt werden. Also alle müssen irgendwie damit einverstanden sein. Das heißt nicht, dass alle immer alles toll finden, sondern dass niemand, der bei uns aktiv ist, ein wirklich ein richtiges Problem damit hat. Also ich habe auch schon Entscheidungen mitgetragen, wo ich für mich gesagt habe, ich hätte die jetzt vielleicht anders gefällt. Aber es ist okay für mich, dass wir so vorgehen, dass wir diese Entscheidung fällen. Und das ist bei uns der Konsens. Das heißt aber auch, hart zu diskutieren, oft auch über mehrere Schleifen hinweg. Manchmal muss man ein Thema auch einfach mal ruhen lassen und sagen, okay, das ist was, wo wir jetzt keinen Konsens finden. Wir können gerade keine Entscheidung fällen. Die Positionen sind bei uns so diametral, dass wir irgendwie keinen Weg zueinander finden.
Das ist ein kurzer Ausflug in unsere Gemeinderatspolitik. Ja. Da gibt es auch das Konsensprinzip. Zumindest haben wir es einmal gemacht in einer Konsensveranstaltung. Und haben tatsächlich einen Konsens gefunden, Stuttgarter Straße damals, und es war sehr, sehr gut. Ja. Hältst du das geeignet für die Stadtprozesse, für solche Gemeinderatsprozesse, auf Konsensprinzip zu arbeiten?
Ich glaube, dass das auch schwierig ist. Also je größer eine Gruppe wird, je größer eine Einheit wird, die eine Einigung finden muss, desto schwieriger wird es ja auch, Konsens zu finden, weil ein Konsens verlangt einem auch schon was ab. Also ich sage auch immer, man muss schon auch leidensfähig sein für dieses Prinzip, weil man eben auch Dinge mittragen muss, von denen man nicht 100% überzeugt ist oder wo man denkt, eigentlich wäre die Idee, die ich habe oder die Vorstellung der bessere Weg. Aber da muss man sich auch mal zurücknehmen können und sagen, okay, aber für das große Ganze ist das okay. So, weil sonst findet man keine Lösung. Denn das Ziel ist ja, weiterzukommen und eine möglichst gute Lösung zu finden.
Es braucht auch eine gewisse Reife von den Leuten.
Das auch. Und wie gesagt, ich sage mal, das Thema ist wirklich auch eine gewisse Leidensfähigkeit. Mhm. Man muss da sich auch ertragen, dass andere auch mal hart gegen einen sein können. Mhm. Und dass man trotzdem am Ende zusammenfinden muss.
Weil man das große Ganze sieht.
Ja.
So, also ein bisschen dieser plakative Spruch, Demokratie lebt vom Kompromiss.
Ja, und ich finde auch, dass ein Kompromiss nichts Schlimmes ist. Also das ist nicht immer der kleinste gemeinsame Nenner, sondern das ist der Versuch, aus all den Positionen und Sichtweisen was Gutes zu schaffen und was einen weiterbringt.
Und wobei es ja, Demokratie wird ja oft abgestimmt und die Mehrheit kriegt ihren Willen und die Minderheit muss irgendwie das verkraften. Genau. Und das ist bei euch ein bisschen anders. Also ihr geht länger den Weg, bis so durch eine versöhnlichte der Prozess abgeschlossen ist.
Aber wir scheitern auch. Also es gibt, manchmal werden ja einfach der Fraktion zum Beispiel Entscheidungen aufgezwungen. Mhm. Wir haben halt ein Datum in einer Gemeinderatssitzung, da müssen wir als Fraktion dann abstimmen. Mhm. Und vielleicht haben wir aber im Plenum, das ist unsere große Arbeitsgruppe sozusagen, keine Entscheidung oder keinen Konsens gefunden ist dahin. Und dann heißt es aber nicht, dass wir zum Beispiel uns enthalten müssen. Also wir dürfen als Fraktion dann schon auch eine Entscheidung treffen.
Mhm. Habt ihr dann einen Fraktionszwang oder ist dann jeder frei?
Wir sind auch in der Fraktion frei. Wir haben grundsätzlich keinen Fraktionszwang. Wir versuchen natürlich schon, eine gemeinsame Position zu haben. Wir haben das oft auch von selber. Wir kennen unseren Laden, wir kennen uns. Wir machen das ja nicht seit gestern zusammen. Wir haben keinen Fraktionszwang. Es kommt auch immer mal wieder vor, dass jemand anders abstimmt. Und das ist dann auch völlig okay. Und wir haben aber auch schon so abgestimmt, dass es einzelne Mitglieder bei uns gab, die gesagt haben, okay, das war jetzt tatsächlich so falsch für mich, dass sie entschieden haben, meine Pause bei uns zu machen oder uns sogar zu verlassen. Mhm. Und auch damit muss man klarkommen.
Jetzt hast du viel vom Kompromiss geredet. Ihr sitzt im Gemeinderat ganz links. Würdet ihr euch auch dort verorten politisch? Oder sagt ihr, dieses Links-Rechts-Mitte-Gespiel ist eh Banane? Mhm. Wie würdet ihr euch da beschreiben? Oder was würdest du sagen, wo würdest du dich verorten?
Ja. Wir saßen auch schon ganz rechts.
Wann war das?
Das war tatsächlich zu Zeiten der Kultfraktion zum Beispiel. Mhm. Auch ganz früher, vor der Kultfraktion, als noch Karlsruher Liste-Fraktion war, da saßen wir, glaube ich, auch ganz rechts. Und Dann kam die AfD in den Gemeinderat und dann sollten wir neben die gesetzt werden. Und da war auch völlig klar, das machen wir nicht. Also da fühlen wir uns nicht richtig. Und dann haben wir uns halt gesagt, dann gehen wir nach ganz links. Obwohl wir politisch nicht ganz links sind. Also wenn man versucht, uns in das Spektrum reinzuschieben, dann würde ich sagen, wir sind so Mitte links. Wir sind ja schon auf unterschiedlichen Seiten auch unterwegs. Aber so vom Spielfeldrand kann man so ein Spiel manchmal ganz gut beobachten und hat man eine andere Perspektive, vielleicht auch, wie wenn man so mitten im Geschehen sitzt.
Das ist der Vorteil der kleinen Fraktion.
Ja, wir fühlen uns da ganz wohl. Das ist okay.
Ist ja interessant, das stimmt ja manchmal erstaunlich anders ab, als ich das erwartet hätte. Mhm. Zum Beispiel der Lippo kriegt das fertig, so, wenn es aufs Auto geht, wieder ganz bei der CDU und bei der rechten Seite mitzustimmen. Bei anderer Sache seid ihr wieder sehr stark kalkulierbar, würde ich sagen, links. Also das ist immer, aber es ist trotzdem alles drin. So, ist das jetzt kommunalpolitisch, dass er sagt, ihr seid keine größere Partei verantwortlich, der eine Parteilinie halten müsste? Das ist ja die Freiheit, die man als Kleine hat.
Total, auf jeden Fall bin ich auch sehr dankbar für. Wir haben keine Landes-, keine bundespolitischen Vorgaben. Für uns ist, wir haben ja das Ziel, das Beste für Karlsruhe mitzuentscheiden oder mitzugestalten, mitzutragen. Und da fühlen wir uns nicht gebunden an eine Seite des Hauses. Wenn wir halt das Gefühl haben, unsere Stimmen bringen dann sozusagen eine Mehrheit, jetzt mit der CDU und der FDP dann fehlt ja immer noch ein bisschen was, dann ist das für uns auch mal okay. Mhm. Oder dann eben keine Mehrheit auf der linken Seite zu haben, weil wir der Meinung sind, nee, aber das ist keine Entscheidung, die wir so treffen wollen. für uns ist die Sache wichtig und nicht, ob ich mich jetzt, wo ich mich gerade politisch positioniere. Und wir haben auch innerhalb der Karlsruher Liste, also Thema Auto ist ein ganz klassisches Auto, eben da haben wir ganz diametrale Geschichten. Also wir haben die Hardcore-Radfahrverfechter, wir haben eine ganz starke zu Fuß gehenden Fraktion, die sagen, also es ist auch Teil unseres Wahlprogramms, Verkehrspolitik muss von den Schwächsten letztendlich ausgedacht werden, also von den zu Fuß gehenden und die müssen eigentlich im Zentrum von Verkehrsplanung stehen.
Das ist deine Meinung?
Das ist tatsächlich auch meine Meinung. Also ich denke, dass wir müssen letztendlich immer vom schwächsten Verkehrsteilnehmenden ausgehen. Das sind in der Regel zu Fuß gehende, insbesondere auch Kinder und ältere Menschen. Wenn wir für die einen sicheren Verkehrsraum haben, haben wir eigentlich auch für alle anderen Teilnehmenden einen sicheren Verkehrsraum. Aber auch das bedeutet, dass alle sich ein Stück zurücknehmen müssen. Also auch da muss man wieder gucken, dass man gemeinsame Wege geht. Was nicht heißt, dass es Teile geben kann, wo wir sagen, okay, wenn wir hier zum Beispiel den Autoverkehr schnell durchleiten, dann haben wir in den anderen Bereichen halt nicht. Und dann haben wir vielleicht da keine Suchverkehre oder sowas. Und auch da heißt es eben immer, sich die Sache anzugucken.
Genau.
Also, oder wenn wir hatten ja das Thema in der Kriegsstraße mit der Umgestaltung. Total schöne Idee eigentlich, die Kriegsstraße Wester so umzugestalten mit diesen Fahrradstreifen und das alles ein bisschen lockerer und schöner zu machen. Aber man darf eben nicht vergessen, dass da auch ganz viele Menschen wohnen, die sowieso schon einen sehr begrenzten Parkraum haben. Und da kann man die berechtigte Diskussion führen. Hat man, weil mein Auto hat das Anrecht auf einen kostenlosen Parkplatz vor der Haustür. Das ist öffentlicher Raum. Ein Auto nimmt wahnsinnig viel Platz in diesem öffentlichen Raum, vor allem ein stehendes Auto. Aber wir dürfen halt die Menschen nicht vergessen. Wir müssen die irgendwie mitnehmen und dann müssen wir nach Lösungen und nach Kompromissen suchen, wie man das gut hinkriegt. Man wird nie alle zufriedenstellen und jeder muss irgendwie Abstriche machen. Aber vor allem muss man das in der Kommunikation machen. Und ich glaube, das ist zum Beispiel ein Beispiel, da ist das schiefgelaufen. Da ist die Kommunikation auch einmal brutal schiefgelaufen. Ja.
Jetzt hattest du gerade gesagt, Verkehr vom Schwächsten denken und sozusagen die Themen, die ihr setzt, da tut ihr euch ja immer sehr positiv hervor im Thema Inklusion und Barrierefreiheit, weil dir das besonders am Herzen liegt. Willst du uns da ein bisschen mit reinnehmen? Weil ihr habt da immer wieder Akzente gesetzt und seid, ich sag mal, die Fraktion oder die Wählergruppe in Karlsruhe, wo man sagt, da denkt man direkt an Inklusion und Barrierefreiheit, weil ihr das Thema oft setzt und da ja auch wirklich auch im Stadtraum Punkte gesetzt habt.
Das hat ganz klar einfach auch mit meiner persönlichen Geschichte zu tun. Ich bin Mutter von 3 Kindern. Meine zweite Tochter hat unter der Geburt einen schweren Sauerstoffmangel erlitten, hat schwerste Hirnschäden, ist also ein schwer mehrfach behindertes Kind. Und ob man will oder nicht, dann wird man zwangsläufig mit dem Thema konfrontiert. Und dann kommt sicherlich dazu, dass wir in der Karlsruher Liste auch schon immer ein starkes sozialpolitisches Profil hatten. Wir haben schon ganz früh, es gab ein Wahlplakat von uns, das hieß, keiner darf durch den Rost fallen. Also okay. So, das ist mir...
Kam das von deiner Mutter her auch schon?
Das kam von meiner Mutter her auch schon, genau. Ja. Die hat ja für viel Sozialpolitik in der Karlsruher Liste
gemacht. Diakonin, gell?
Ja. Und deshalb hat sich das dann auch so ergeben. Also natürlich bin ich mit dem Thema noch mal stärker reingekommen. Das ist ja dann auch so, man hat dann ein behindertes Kind und plötzlich bewegt man sich in Szenen, mit denen hat man halt vorher nichts zu tun gehabt oder nicht so viel. Das hat man nur am Rand berührt und man ist sehr unmittelbar betroffen und hat andere Erlebniswelten und einen anderen Austausch. Und ich bin dann auch sehr intensiv in den Austausch gekommen, natürlich mit anderen Familien, mit anderen Personen, für die das Thema auch groß ist, weil sie einfach davon betroffen sind. Und letztendlich muss man auch sagen, jeder von uns wird vermutlich in seinem Leben in irgendeiner Weise mal Erfahrung mit dem Thema machen. Und wenn es nur ist, dass ich irgendwann das Alter erreiche, in dem ich zum Beispiel mit dem Rollator unterwegs bin. Behinderungen, die meisten Behinderungen sind während der Lebenszeit erworben. Also sind nicht irgendwie genetisch bedingt oder von Geburt an da, sondern die meisten Behinderungen erwirbt man sich während seiner Lebenszeit. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es jeden von uns hier mal trifft, ist gar nicht gering. Und ich denke, das ist was eigentlich noch viel zu wenigen Menschen bewusst ist. Und dass Inklusion ja was bedeutet, dass wir eben alle Menschen versuchen, oder die Möglichkeit geben, an der Gesellschaft teilzuhaben. Auf Augenhöhe. Und Menschen sind ganz unterschiedlich. Und neben Menschen mit Behinderungen nehmen sich da nicht aus. Die sind genauso unterschiedlich in dem, was sie sich wünschen, was sie an Bedarfen und Bedürfnissen haben, wie jeder von uns. Und die Sichtbarkeit ist aber, denke ich, ein ganz großes Thema. Die wird besser, ist aber viel, also als ich jung war, als ich Kind war, bin ich, außer weil meine Eltern halt in einem sozialen und kirchlichen Umfeld gearbeitet haben, aber sehr wenig mit Menschen mit Behinderung in Berührung gekommen. Also gestern saß ich in der Karlskantine, habe runtergeguckt und habe eine junge Frau im E-Rolli über die Kaiserstraße fahren sehen, habe so gedacht, sowas haben wir früher nicht gesehen, vielleicht auch einfach deshalb, weil es die technische Möglichkeit zum Beispiel nicht gab. Als ich Kind war, gab es halt auch keine E-Rollis, und das heißt, Menschen, die jetzt heute sich mit so einem E-Rolli ganz toll einfach selbstständig im Stadtbild bewegen können, haben damals auch diese Möglichkeiten so nicht gehabt. Mhm. Aber es ist auch, ich denke, dass es auch bei den betroffenen Gruppen immer deutlicher wird, wir müssen sichtbar sein und wir müssen rausgehen, und jede Familie, die ein Familienmitglied mit Behinderung hat, in welcher Form auch immer, hat genauso das Recht, Teil des Stadtbildes zu sein und rauszugehen und gesehen zu werden, und wir können da alle nur von profitieren. Aber es gibt enorme Hürden, die wir noch haben. Wenn wir an das Thema Toilette für alle denken zum Beispiel. Also nicht nur eine Rolli-Toilette, sondern eine Toilette, in der ich zum Beispiel einen erwachsenen Menschen wickeln kann. Also meine Tochter wird jetzt 13. Die ist, obwohl sie im Wachstum sicherlich ein bisschen hinterher ist, aber die ist schon auch inzwischen groß. Meine Tochter ist darauf angewiesen, gewickelt zu werden. Wenn ich mit der in der Stadt unterwegs bin und sie wickeln muss, dann muss ich sie letztendlich irgendwo auf den Boden legen. Oder ich muss, wenn ich das Auto dabei habe, nehme den Kofferraum, wie oft ich das im Kofferraum gewickelt habe, auf einer Parkbank. Ja? Und das ist aber, das ist jetzt kein kleines Kind mehr, das ist eine 13-jährige junge Frau. Ich möchte die nicht in der Öffentlichkeit wickeln. Und das heißt, ich habe entweder die Möglichkeit zu sagen, okay, halte durch, ne? Oder wir fahren jetzt direkt zurück, weil halt die Windel ausgelaufen ist und das Kind sich ja auch ganz offensichtlich unwohl fühlt. Oder auch das ist uns auch immer wieder als Familie passiert, dass wir überlegt haben, dann machen wir das nicht. So, also wir haben, als unsere Tochter noch, die lebt inzwischen nicht mehr bei uns zu Hause, sondern in einem Wohnheim, aber als sie bei uns zu Hause gewohnt hat, haben wir ganz oft, waren wir als Familie getrennt unterwegs. Einer war mit den zwei nicht behinderten Kindern unterwegs und konnte Ausflüge machen oder hat irgendwelche Aktivitäten, Freunde besucht oder irgendwelche Feste oder sowas. Der andere ist mit dem anderen Kind zu Hause geblieben, weil das alles drumherum nicht gepasst hat. Also weil einfach die Sorge, dass wir dann plötzlich da sitzen und sie ist in einer Situation, wo sie einfach einen Anteil an Körperpflege braucht, den wir ihr dort nicht geben können. Und dann ist es für keinen mehr ein Spaß. Und das sind Dinge, die kann ich auch verstehen. Die sieht man nicht, die nimmt man nicht wahr, wenn man nicht betroffen ist.
Genau. Das ist ja häufig so. Ne? Das eigene Engagement kommt aus der eigenen Betroffenheit. Das ist ja oft für viele. Das ist eine Einladung an die ganze Stadtbevölkerung. Ja. Das zu geben, was man auch für andere auch geben kann. Ne? Nicht nur für sich selber. Da ist viel drin. Ich wollte aber noch einen Punkt ansprechen, und zwar, was ich immer wieder beim Lüber bewundere, ist ein alter Fuchs. Also er kann die richtigen Themen setzen. Also so Themen, die BNN berichtet ja gern davon, von ihm, das hat er Händchen dafür. Also Bauprojekte, irgendwas Historisches oder was weiß ich. So, oder Turmbergbahn, da waren wir ganz bei euch. Aber er kann das so setzen, so Themen setzen. Wie gelingt es dir selber, würdest du sagen? Ist der Lüpo die Nase der Karl oder also der die Dinge riecht?
Der hat ein unglaubliches politisches Gespür. Das ist natürlich auch eine unglaubliche politische Erfahrung, das muss man auch sagen. Mhm. Aber der Lüpo ist ein politisches Tier. Ich glaube, so muss man das einfach sagen. Der ist auch mit jeder Faser, ist er politisch und ist er vor allem für Karlsruhe politisch. Also ihm ist es ja ein unglaubliches Anliegen, diese Stadt positiv zu gestalten und für die Zukunft positiv zu gestalten, sowohl Dinge zu erhalten, wie auch Neues zu machen und da so eine Balance zu finden. Und er hat einen unglaublichen Riecher für Menschen und was sich Menschen wünschen oder auch Ängste. Und von ihm ist es auch ein Riesenanliegen, die nicht, vor allem nicht dem rechten Rand zu überlassen. Weil das ist was, was uns ein ganz großes an. Wir sind unglaublich überzeugte Demokraten. Und jede Gefährdung dieser Demokratie, die trifft uns ins Mark. Und das heißt aber, dass wir sehen, dass Menschen Ängste haben, dass sie Probleme haben, da geht es gar nicht darum, ob das realistisch ist, ob das sich mit Zahlen jetzt tatsächlich belegen lässt oder sowas. Die Menschen haben diese Sorgen und die muss man ernst nehmen. Und dann müssen wir damit umgehen und wir können die nicht einfach negieren und wegwischen und sagen, aber die Zahlen geben das gar nicht her oder sowas. Dann müssen wir Wege finden, die Menschen mitzunehmen und nicht irgendwie an populistische Ränder zu verlieren. Und wir leben in einer komplexen Zeit. Und wir haben Gemeinderatsvorlagen, die stellen uns schon auch vor Herausforderungen, das zu durchsteigen. Und ich denke, wir sind eine unglaublich gut informierte Blase. Aber wir können nicht annähernd erwarten, dass die Menschen in dieser Stadt diese gleiche Informiertheit haben. Das heißt, ich finde, es ist eine ganz große Aufgabe von uns, das zu übersetzen und immer wieder ins Gespräch zu gehen und deutlich zu machen. Und ich meine, das wirst du genauso erleben, wenn du mit den Menschen ins Gespräch gehst und erklärst, was steht denn dahinter und was sind die Bedingungen und wo können wir auch Dinge verändern oder entscheiden und wo nicht. Und das ist ja ein ganz großer Teil, wo wir das als Kommunalpolitik nicht können. Oder in welchen Zwängen stehen wir? Also was den Haushalt angeht oder so, ne? Dann fangen die Menschen an zu verstehen. Ja.
Ja? Ich habe gestern mit jemandem diskutiert über das Rheinstrandbahn. Ne? Das ist ja ein, so viele Leute im Herzen, wirklich im Herzen. Da haben sie Erfahrungen gemacht als Kinder, das verstehe ich total. Ja. Aber dass wir nicht einfach nur alle Bäder so weiterlaufen lassen können wie bisher, das ist auch klar. Und das müssen wir den Leuten erklären. Die verstehen das nicht, warum gerade mein Bad und warum das Bad und warum nicht dieses. Wir müssen unpopuläre Entscheidungen treffen irgendwie. Ne?
Das haben wir ja auch schon getan.
Ja, also das war ja auch ein Grund, warum wir damals diesen Podcast angefangen haben. Da hatten wir uns mit dem Hauptamt abgestimmt und haben gesagt, wir wollen gern eigentlich ein Informationsformat schaffen, wo wir einfach mal frei drüber reden. Und möglichst einfach mal Freiheit. Klar haben wir unsere Meinung, die bringen wir auch mit ein, aber als Format, um zu sehen, was passiert da eigentlich. Weil oft sind es ja auch die Aha-Momente, die wir selber in der Arbeit hatten, wenn wir mit einer Amtsleitung reden und merken, okay, daran liegt das. Ja, dann macht das Sinn. Dann kann man da auch mitfühlen. Und davor war man eher, keine Ahnung, dagegen geschossen oder gesagt, warum, ist doch ganz einfach, mach doch mal so und so. Und wenn man dann diese Hintergrundgespräche hat, die man ja normalerweise, wenn man nicht in der Position ist, nicht hat, und dann merkt, oh krass, das hängt da noch dran, das hängt da noch dran, die Regularien hängen da noch dran, darum passiert es so und so und so, wo man dann denkt, hätte man das gewusst oder hätte ich das als Bürger gewusst, dann hätte ich auch vielleicht ganz anders reagiert. Oder dann könnte man auch, ich glaube, die Menschen mehr mitnehmen, wenn man sagt, es ist leider so, wir müssen jetzt, also das Geld ist nicht mehr da. Und wir müssen irgendwie gemeinsam Lösungen finden.
Ich denke, auch unsere Aufgabe ist es auch, wir dürfen ja auch nicht verwaltungshörig werden. Also wir machen ja Politik, wir machen ja keinen Verwaltungshandel. Ja, ja. Und die haben ihre Sichtweisen, die haben ihre völlig berechtigten Positionen. Und ich denke, es ist aber auch unsere Aufgabe zu sagen, ja, aber am Ende machen wir es für die Menschen, die hier in dieser Stadt leben. Und da haben wir letztendlich, haben Verwaltung und Politik ja das gleiche Ziel. Wir wollen in Karlsruhe, das gut aufgestellt ist, in dem Menschen gerne leben.
Ja.
jetzt haben wir vielleicht manchmal andere Vorstellungen davon, auf welchem Weg wir das machen und welches Ziel da oder welches Ergebnis da am Ende wie rauskommt. Und ich denke, das ist die Aufgabe auch des Gemeinderates, eben diese Verbindung zu schaffen. Also ja, wir kriegen Verwaltungsvorgaben und wir haben da andere Einblicke, aber ich denke, es ist auch immer wieder unsere Aufgabe, Richtung Verwaltung zu sagen, ja, aber dann nehmen wir die Menschen nicht mit. Und für die machen wir es am Ende. Das heißt, liebe Verwaltung, wir müssen irgendwie einen Weg finden, wie das vielleicht anders funktionieren kann. Wir haben jetzt Rappenwörth dieses Jahr, haben wir eine Lösung gefunden. Wir müssen für die nächsten Jahre, weil eigentlich haben wir alle dasselbe Ziel. Wir wollen dieses Bad nicht schließen.
Genau.
Und das, vom Bäderchef über den Förderverein bis zu den Personen, die da hingehen oder auch jemand, der einfach nur sagt, ja, das ist ein tolles Bad, selbst wenn ich da gar nicht hingehe, haben wir alle irgendwie den Wunsch, dieses Bad nicht zu schließen. Und natürlich wollen wir deshalb auch nicht Rüppur dafür schließen oder Durlach. Mhm. Und also dürfen wir nicht nachlassen, meiner Meinung nach, gemeinsam nach einer Lösung zu suchen. Das kann sein, dass wir scheitern. Weil die Dinge halt, wie sie sind, weil wir in unseren kommunalen Finanzen allein gelassen werden von Bund und Land. Und vielleicht keine Lösung in der Zeit finden, die uns zur Verfügung steht.
Müsste man den Gemeinderat mehr so als Think Tank verstehen? Auch wenn man es jetzt nicht so, es ist ja alles mit Gremienarbeit verbunden. Und das ist vielleicht nicht das richtige Format für einen Think Tank. Aber eigentlich ist doch die Aufgabe, kreative und gute Lösungen zu finden als Gemeinderat. Also eigentlich im Sinne eines Think Tanks.
Ja, ich glaube, das ist ein bisschen die Aufgabe auch der einzelnen Gruppierungen. Diese Ideen einzubringen, dann müssen wir sie im Gemeinderat miteinander verhandeln und natürlich ist es auch Aufgabe der Verwaltung, zu gucken, gibt es Wege, wie das machbar ist. Mhm. Und ich meine, da stoßen auch wir immer wieder an unsere Grenzen, wir haben tolle Ideen und dann kriegen wir Gesetze und so vorgehalten und Verordnung weiß der Teufel was, funktioniert nicht so wie gedacht irgendwie. Aber das heißt ja nicht, dass es gar nicht funktioniert, dann müssen wir vielleicht über einen anderen Weg dahin gehen.
Also es gibt im Grunde zwei Möglichkeiten. Entweder wir als Gemeinderat sozusagen, das hat mal einer gesagt, deswegen sage ich es auch jetzt so, treiben die Verwaltung vor uns her oder die Verwaltung treibt uns vor sich her. Also wer bestimmt eigentlich ist der Gemeinderat bestimmt dazu, die Vorgaben zu machen, dass die Verwaltung sie umsetzt. Aber jetzt hat die Verwaltung oft einen eigenen politischen Willen. Die ist gar nicht so neutral, sondern die hat einen eigenen politischen Willen und versucht, den uns aufzuzwingen. Also es braucht schon immer, will ich sagen, vom Gemeinderat ein sehr großes, hohes Bewusstsein, welche Kraft wir eigentlich haben, wenn wir uns eins machen. Aber wenn wir uns auseinanderdividieren lassen, haben wir wenig Macht. So, ich glaube, wir sind da schon manchmal zu passiv oder lassen zu viel mit uns machen. Ich als Typ versuche immer eher zu verstehen, was meinen sie und bin auch willig. Und manchmal im Nachhinein denke ich, was war das jetzt wieder so? Ja. Also zum Beispiel bei der Müllabfuhr haben sie uns damals gesagt, das geht rechtlich überhaupt nicht. Und haben mitgekriegt, im Landkreis geht es ja doch. Ja, was haben die uns jetzt gesagt? Was stimmt jetzt? Also da haben wir so schnell nachgegeben. Also so ein bisschen widerständig.
Also wir sehen das ja immer wieder an Entscheidungen, die wir dann anders treffen, als es die Verwaltung vorgeschlagen hat. Und erst alle die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, und das geht nicht. Und dann geht es trotzdem. Ich denke, wir müssen auch im Blick haben, was passiert dann hinten dran an Dingen, wo wir da plötzlich dastehen und denken, das wollten wir jetzt aber auch nicht. Aber der Gemeinde hat dann eine unglaubliche Macht in dem Sinn. Also am Ende ist ein Gemeinderatsbeschluss, außer er spricht jetzt gegen rechtliche Vorgaben oder so, ist der die Vorgabe des Verwaltungshandels. Und ich meine, wir merken auch immer wieder, wir müssen da schon auch immer mal wieder nachgucken. Ne? Wir haben einen Beschluss gefasst, dann müssen wir mal nachfragen, was passiert denn da jetzt und läuft das so und sitzen sie es vielleicht auch aus. Und das gar nicht aus böser Absicht. Das möchte ich niemandem da drüben sage ich jetzt, weil das Rathaus nebenan in der Verwaltung unterstellen, sondern weil die natürlich auch eine unglaubliche Aufgabendichte haben. Und das kennen wir alle, da vergisst man schon auch gerne mal was irgendwie, wenn man einfach gerade voll ist mit Aufgaben. Also deshalb ich neige nicht dazu, Verwaltung Bösartigkeit zu unterstellen oder zu sagen, das ist eine, ist eine Absicht dahinter oder sowas. Aber auch das ist eine Aufgabe von uns, immer mal wieder nachzugucken. Aber auch da brauchen wir letztendlich auch, wir sind schon ganz lange am Thema Beschlusskontrolle dran, dass wir ein System kriegen, wo wir das einsehen können. Wir haben also einen Beschluss gefasst, wie ist der denn in der Bearbeitung und sowas. Ist ein ewiges Thema. Schwierig. Ich kann mir auch vorstellen, dass das immer wieder schwierig ist. Ne? Wie will man denn mit einem grünen Häkchen dann vielleicht darstellen, an welcher Position man gerade ist oder so. Aber auch das, wir haben ja das Instrument der Anfrage, wir haben die Möglichkeit, Briefe zu schreiben, nachzufragen. Und das nutzen wir auch alle.
Ja. Müsste sich der Gemeinderat auch manchmal ein bisschen mehr zusammenraufen, im Sinne von sich eins zu machen und nicht auf Wahltaktik zu gehen und sagen, die Idee ist gut, aber wir stimmen bei euch nicht mit, dafür machen wir nochmal was Eigenes. Manchmal versteht man das auch, weil klar, es geht ja dann am Schluss auch darum, sich zu profilieren als Fraktion oder als Einzelstadtrat oder wie auch immer. Aber braucht es nicht manchmal, gerade jetzt in so Zeiten, die komplex sind, wo es ganz viel ums Geld geht, um die Finanzen der Stadtverwaltung zu sein, jetzt müssten wir uns als Haus der Fraktion mehr zusammentun und zusammenraufen, um irgendwie diese Think-Tank-Lösung vielleicht zu schaffen.
Ich denke, dass sich dieser Gemeinderat unglaublich zusammenrauft. Wir haben also, auch wenn ich mal so höre, wie läuft es denn in anderen Städten oder so, wir haben ein unglaublich gutes, kollegiales Miteinander. Da ist immer die Bereitschaft da, miteinander zu reden, gemeinsame Lösungen zu ringen. Und auf der anderen Seite finde ich es auch gut und richtig und für eine Demokratie wichtig, dass es unterschiedliche Positionen gibt und dass die auch zum Tragen kommen. Wenn wir alles in einem Brei sozusagen, in einem Konsens immer, wo nicht ersichtlich ist, was da für Konfliktlinien dahinter stehen, die es bei uns gibt, für unterschiedliche Ansichten und an Erfahrungshorizonte ja auch, dann würden wir uns was nehmen.
Klar. Ja.
Dann würden wir uns ganz viel Vielfalt nehmen. Und ich finde es auch aus demokratischer Sicht total wichtig, dass das auch sichtbar ist. Und dass ich mich auch vielleicht in einer Entscheidung wohler fühle als in einer anderen, weil ich eine politische Überzeugung dahinter habe und auch ein Wertekonstrukt damit dahinter habe. Und das ist eben ein Aushandlungsprozess. Und der muss auch öffentlich stattfinden. Das muss nachvollziehbar sein. Und wir haben manchmal sehr knappe Mehrheiten. Und das ist für manche Themen, würden wir uns wünschen, dass es konsensualer läuft, weil das natürlich auch oft dann im Nachhinein zu Konflikten und Problemen führt. Aber ich denke auch, dass das trotzdem wichtig ist. Dass es wichtig ist, dass erkennbar ist, auch im Gemeinderat erkennbar ist, dass unsere Gesellschaft divers ist. Und dass dieses Gremium das auch abbildet. Und deshalb halte ich auch Streiten für was Gutes. Wenn man respektvoll miteinander streitet und seine Positionen austauscht, dann finde ich das was unglaublich Gutes. Und das erlebe ich aber in diesem Gemeinderat, dass das im Grunde alles sehr respektvoll ist. Sehr kollegial. Wir müssen uns nicht alle lieb haben. aber wir gehen respektvoll miteinander.
Ja, absolut. Kurze Frage, du hast gesagt, ein Wertekonstrukt ist da dahinter. Könntest du sagen, was die ersten drei Werte von der KAL sind?
Oder von dir?
Von dir?
Es ist schwierig, das jetzt gerade in Schlagwort zu fassen. Ich glaube, dass Toleranz. Doch, Toleranz ist, glaube ich, ein ganz großer Wert bei uns. Das Anerkennen von Andersartigkeit und von anderem Denken, dass das alles seinen Platz hat und seine Berechtigung. Wir haben Grenzen unserer Toleranz, ganz klar. Die liegen da, wo es anfängt, menschenfeindlich zu werden, Menschen auszugrenzen. Inklusivität ist sicherlich ein ganz großer Wert. Wir möchten, dass alle Menschen an unserer Gesellschaft an unserer Stadtgesellschaft teilhaben können, ihren Platz dort finden, ihre Sichtbarkeit haben. Und Demokratie. Und dazu gehört das Streiten, wie das Lösungen
finden. Okay. Wir sind jetzt relativ weit fortgeschritten, glaube ich, in der Zeit, aber das letzte doch was mich brennend interessiert. Also Lübeck Rahm hat vorletzten Haushalt gesagt, Karte ist reich, uns geht's gut. Ich weiß nicht genau so sinngemäß. Und er tendiert eher immer, zumindest im Verhältnis zu mir, eher zu sagen, oh, das Geld ist ja da, so, das Geld ist da. Seht ihr das tatsächlich so, dass Karlsruhe Spielräume hat für diese Investitionen, die manchmal von euch auch vorgeschlagen werden?
Wir sehen unsere Aufgabe nicht in erster Linie da drin, zu sagen, wo müssen wir einsparen. Wir haben eine politische Idee. Mhm. Und wir haben eine Idee, wie Karlsruhe aussehen soll und was wir dafür vielleicht für Investitionen brauchen. Und wir sehen unsere Aufgabe darin, diese Idee einzubringen. Aber nicht mit einem fertigen Konzept, wie wir es machen, wie wir es finanzieren. Das ist nicht unsere Aufgabe. Das ist dann Aufgabe der Verwaltung. Und es kann dann sein, dass uns die Verwaltung sagt, funktioniert nicht. Und dann müssen wir das je nachdem auch anerkennen und sagen, okay, und dann machen wir aber vielleicht einen kleinen Teil davon oder wir gehen einen anderen Weg oder so. Mhm. Aber erstmal haben wir eine Idee und eine Überzeugung. Und das zum Beispiel im Bereich Kultur. Mhm. Ja, also wir sind ja, für uns ist klar, im Bereich Kultur und auch im Bereich Soziales, da können wir uns diese harten Einschnitte nicht leisten. Mhm. Und das aus der Überzeugung heraus, dass diese zwei Bereiche grundlegend für unser demokratisches, gesellschaftliches Funktionieren sind.
Die Frage ist, siehst du die Gefahr nicht auch, dass wenn wir so weitermachen wie jetzt und wenn vielleicht noch ein paar Schwierigkeiten dazu kommen, dass plötzlich das Regierungspräsidium sagt, okay, jetzt übernehmen wir, jetzt ist halt, sagen wir für euch, was Kultur bedeutet und was Soziales bedeutet, die freiwilligen Leistungen sind weg.
Ja, also natürlich sehen wir, also wir haben noch nie gegen den Haushalt gestimmt. Karlsruher Liste hat immer am Ende, wenn wir diesen demokratischen Prozess, einen Haushalt aufzustellen, und wir haben viel verloren, ja, also mit unseren Anträgen, sind wir trotzdem der Überzeugung, das ist in einem demokratischen Prozess erarbeiteter Haushalt. Da mag viel drinstehen, was uns nicht gefällt, was wir anders entschieden hätten. Wir hätten vielleicht andere Schwerpunkte gesetzt. Aber trotzdem stimmen wir dafür, weil wir der festen Überzeugung sind, es ist immer noch besser, das Heft selber in der Hand zu haben, als es ans Regierungspräsidium anzugeben.
Absolut, ja.
Ja. Und deshalb werden wir nie auf die, also weiß nicht, was passieren, dann könnte schon passieren, aber da müsste schon sehr viel passieren, dass wir, glaube ich, sagen, wir stimmen den Haushalt nicht mit.
Okay.
Ja. Und also deshalb ist, wir sehen das schon, wir sehen die Zwänge. Es ist ja nicht so, dass wir mit Scheuklappen durch die Gegend laufen.
Okay.
Aber da sind wir wieder bei dem Ding, der Gemeinderat kann auch manchmal eine Entscheidung fällen und dann findet die Verwaltung vielleicht auch einen Weg. Und wenn sie halt keinen findet, dann müssen halt wir noch mal gucken. Mhm. Ja? Aber das ist, wir wollen ja nicht hinterherlaufen. Wir sind ja alle angetreten, um was zu gestalten.
Absolut, ja.
Und diese Gestaltungsspielräume werden aus finanzieller Sicht kleiner. Das sehen wir auch. Aber deshalb ringen wir ja alle darum, wie wir die ausfüllen.
Das ist unsere Aufgabe, ja.
Ja.
Michael, dein Schlusswort?
Mein Schlusswort. Ich hätte noch viele Fragen.
Ja.
Genau, aber wir kommen zum Ende. Das Schlusswort war ja schon vor deiner letzten Frage eigentlich perfekt von dir gewesen. Vielleicht in einem Satz, wie siehst du Karlsruhe in 2040?
Darf ich utopisch sein?
Darfst du, die darf.
Darfst du, gerne.
Ich bin jetzt ein bisschen utopisch. Also, Bund und Land haben erkannt, dass die Zukunft unserer Demokratie in den Kommunen liegt und haben uns deshalb finanziell so ausgestattet, dass wir nicht mehr in diesen Sparhaushalten sind und dass wir endlich wieder gestalten können, dass wir in einer Stadt leben, in einer sozialen Stadt leben, wo wir zum Beispiel beim Thema Inklusion, Schulbegleitung oder sowas nicht mehr jeden Cent zweimal umdrehen müssen, sondern sagen können, dieser Mensch braucht diese Unterstützung und die gewähren wir ihm, auch wenn er vielleicht keinen gesetzlichen Anspruch darauf hat, weil wir fachlich der Meinung sind, dass die Person das braucht. Indem wir alle unsere Freiwähler offen haben und zwar mit Wasser in den Becken und indem Menschen in der grünen Stadt Das auf jeden Fall auch. Und indem Menschen einfach gerne zusammenkommen, indem wir viele Orte haben, wo Menschen zusammenkommen und in ihrer Unterschiedlichkeit friedlich zusammenleben können.
Also das Schöne an so einer vielleicht Utopie ist, dass es viel mehr Hoffnung streut.
Ja.
Ich glaube, Hoffnung ist ein großes Element, um eine Stadt lebenswert zu machen, weil man die Hoffnung und auch das Träumen sich noch erlauben darf, was da kommt.
Am Ende mache ich deshalb Politik, weil ich an eine positive Zukunft glaube und weiter glauben will.
Cool, sehr schön. Vielen Dank, dass du da warst.
Danke.
Lass gerne einen Kommentar da und abonniert gerne den Kanal. Und bin gespannt auf die nächste Folge. Ciao.
Tschüss.